Hauptreferent in diesem Jahr auf der AMICO war Jürgen Friedrich. Der Lehrer aus Frankfurt am Main hat 15 Jahre in der Türkei gelebt. Aus seiner Begegnung mit anderen Kulturen und eigenem Erleben hat er viele Erfahrungen und Beispiele zusammengetragen. Auf der AMICO sprach er über interkulturelle Verständigung und Integration.
Es ist ja ein sehr wichtiges Thema. Wir alle haben Migranten vor der Tür oder wir sind selber Migranten. Die Gesellschaft hat viele Probleme mit diesem ganzen Thema und darauf will ich eingehen. Das ist eine Karikatur aus der FAZ vom 17.05. diesen Jahres. Da seht ihr, Allahs Liebling steht dort mit dem Staubsauger und fragt sich selber, ist meine Ehre jetzt besudelt oder ist es noch okay? Seine Frau sitzt vorm Fernseher, gönnt sich eine Zigarette, genießt ihre Freizeit. Der Untertitel lautet, was läuft eigentlich in unseren Parallelgesellschaften? Diese Karikatur hat viele Implikationen, wenn man allein die Begriffe nimmt, Allahs Liebling. Man könnte auch sagen, Jesus liebt mich auf meinem Hemd. Und beim weiteren Nachdenken habe ich festgestellt, ein Stück weit kann ich mich in dem Mann wiederfinden, gerade auch als christlicher Mann, in meinen ganzen Rollenkonflikten, wo ich manchmal auch ratlos bin und mich frage, was ist jetzt eigentlich los? Was ich tue, ist es eigentlich noch adäquat? Viele christliche Männer stehen ja heute sehr unter Druck und können den Druck oft nicht standhalten. Der Erwartungsdruck, der Leistungsdruck, man muss nur noch funktionieren, aber wirkliche tiefe Gemeinschaft mit anderen Menschen oder auch mit Gott wird sekundär. Dann wie gehe ich damit um? Oder auch hier der Begriff Ehre. Was ist eigentlich Ehre? Was ist damit gemeint? Im Griechischen steht da Doxa und es wird übersetzt in der deutschen Bibel mit Herrlichkeit oder Ehre. Das Interessante ist, dass Herrlichkeit in der eigentlichen Bedeutung nicht die äußere, glanzvolle Erscheinung meint, sondern eigentlich ist es die von innen herausscheinende Herrlichkeit, die sich dann im äußeren Bild widerspiegelt. Und wir reden ja manchmal von innerer Schönheit. Und die menschliche Reaktion auf innere Schönheit ist eben Ehren, Verehren oder Ehre geben. Oder auch, das kennen wir alle, tut alles zur Ehre Gottes, heißt es in 1. Korinther 10, 31, oder Ehre Vater und Mutter. Ehre ist ein biblischer Begriff und wir als Gläubige sollten mit diesem Begriff auch richtig umgehen. Nun, was ist Integration? Ist Integration nur eine Illusion oder ist es überhaupt möglich? Kann man überhaupt den größten gemeinsamen Nenner finden? Grundsätzliche Fragen, auf die wir so schnell keine Antwort geben können. Oder anders ausgedrückt, was ist die kleinste oder größte Schnittmenge? Allein hier in dem Raum, ich habe vorhin geschaut, gibt es, ich weiß nicht wie viele verschiedene Nationen oder Nationalitäten. Es ist oft sehr, sehr komplex. Oder dieses Plakat, ich liebe es, es hängt bei uns an der Pinnwand. Herr Erdogan lädt Frau Merkel nach Deutschland ein. Also das bedeutet, Herr Erdogan wird vielleicht mal in Deutschland regieren und Frau Merkel wird dann als Besucher vom Ausland Deutschland besuchen. Und dann, was wird sie feststellen? Das Plakat gab es ja auch nur auf Türkisch. Der Titel war auch sehr interessant. Die Übersetzung steht hier unten rechts, kann man nicht ganz lesen. aber es lautet: Das Herz der europäischen Türken schlägt in Köln. Für wen wohl? Der sitzt im Gefängnis in der Türkei. Weitere Fragen. Deutsche, in Klammern, Leid, Klammer zu, Kultur. Was heißt denn das? Wir haben einen geschichtlichen Werdegang. Unsere gesellschaftlichen Wurzeln sind sehr geprägt vom Humanismus und von der Aufklärung, die eben nach der Reformation kamen. Und es gibt die Abzweigungen, Beliebigkeit, Fundamentalismus und alle anderen menschlichen Möglichkeiten, die wir heute beobachten. Oder was gehört zur deutschen Kultur dazu? Ist es der Apfelstrudel? Sind es die Dampfnudeln? Oder ist es der rheinische Sauerbraten? Was macht uns aus? Wichtig ist, auch von einem deutschen Standpunkt her kommen, man kann das Thema nicht mit einer Checkliste abarbeiten. Wir haben so die Tendenz zu sagen, okay, gib mir ein Kochbuch mit 10 Schritten, ich back dir eine schöne Torte. Das Thema ist zu komplex, dass man das so machen kann. Man hat die Herausforderung der Komplexität und immer wieder das individuelle und das angepasste Reagieren, weil jede Situation auch verschieden ist. Und man braucht ein grundlegendes Verständnis, eine Offenheit und Einfühlungsvermögen für die Situation. Ich denke, es ist sehr schwer für einen Menschen, der nur in seiner Stadt, in seinem Land war, Ausländer überhaupt zu verstehen. Weil man muss es fühlen. Das Gefühl bekommt man nicht, wenn man 3 Wochen irgendwo in der Südsee war als Urlauber. Man muss das selbst fühlen, empfinden, was ist eigentlich Fremdsein in einer fremden Umgebung. Und damit kommt dann auch das Verständnis, das ist ja sehr schwierig und wie gehe ich dann damit um und wie kann ich das verkraften? Hier habe ich jetzt einige Punkte zusammengefasst, die für Migranten in Deutschland und für uns Deutsche so kennzeichnend sind. Für Ausländer wirken Beziehungen zu Deutschen oft formal und sachlich. Im Vordergrund stehen häufig die Daten und die Fakten und in Deutschland ist man ergebnisorientiert. Man will am Ende Ergebnisse sehen. Das ist sehr hart, weil oft empfinden Migranten dann, die haben gar kein Interesse an mir selber. Es geht ja nur immer um die Resultate. Traurig ist auch, dass dieses Verhalten in den christlichen Gemeinden auch sehr häufig anzutreffen ist. Eben so Business-Strategien und wie kann ich meine Gemeinde am besten managen. Oft bleiben dann Menschen auf der Strecke. Dagegen ist in fast allen nicht-westlichen Ländern die Beziehung nicht eine oberflächliche Beziehung, sondern eine Herz-zu-Herz-Beziehung. Das Entscheidende. Das ist das Lebenselixier, wodurch ein Mensch lebt. Ich selber musste das in der Türkei lernen und zunehmend habe ich mich daran erfreut und habe den großen Nutzen erkannt. Und darin auch eigentlich Gott und das Evangelium. Diese persönliche Beziehung, eben, ich benutze das Wort eben häufiger, diese Herz-zu-Herz-Beziehung, diese innige Beziehung ist das Ziel. Hier kurz ein Wort zur Kultur. Nach Lothar Käser ist es eine Strategie zur Handhabung des Lebens, die abhängig ist von der Geografie, von der Wirtschaft, von der Geschichte und so weiter. Es ist klar, Deutschland hat eine Geschichte erlebt. Wie wir heute sind, geht zurück auf alle Ereignisse, die vorher stattgefunden haben. Die Kriege, das Wirtschaftswunder, die 68er, die Postmoderne jetzt, das sind alles unsere Entwicklungsschritte. Wie wir heute leben und sind, ist Ergebnis dieser ganzen Entwicklung. Und deshalb ist es wichtig, das zu betrachten oder zu beachten. Wichtig ist auch das ganze Konzept von Scham und Schuld. Nicht nur, weil es in der Bibel erwähnt wird, in biblisch ist, sondern auch in Kulturen eine große Rolle spielt. Hier ist nochmal wichtig zu bedenken, dass es verschiedene Einteilungen von Kulturen gibt. Also es gibt mindestens 12, 15 verschiedene Kategorien, wie man Kulturen einteilen kann. Diese Form mit Scham und Schuld ist eine Möglichkeit. Eine andere ist die Einteilung in Kollektiv- und in Individualkulturen. Und es gibt noch viele mehr. Wichtig ist für uns zunächst zu wissen, Scham und Schuld hat uns Gott gegeben, damit wir bewahrt bleiben und damit wir auf unserem Lebensweg Gott finden können. Es sind quasi Schranken, Leitplanken. Wenn mir mein Gewissen sagt, tu das nicht, das ist schlecht für dich, dann sollte ich diesem Schuldgefühl folgen. Wenn meine Scham mir sagt, zieh dich nicht aus oder geh da nicht hin, dann sollte ich das auch tun. Und das hat Gott in uns hineingelegt. Das ist nicht irgendwie anerzogen. Scham und Schuld hat Gott in uns hineingelegt. Die Einteilung in Kollektiv- und Individualkultur habe ich jetzt hier aufgeführt und zusammengefasst. Das ist für mich so die Quintessenz, was ich aus vielen Büchern und Literaturstudium und Lesen erfahren zusammengefasst habe. Die Einteilung finde ich hilfreich, weil sie grob unterteilt in diese beiden Kulturen, eben mehr westliche oder mehr östliche Kultur. Und sie hilft einem auch, die Verhaltensweisen zu verstehen. Wir kommen dann danach zu den praktischen Schritten. Man sieht dabei, nehmen wir zunächst die Kollektivkultur, dass es vor allen Dingen um das Erhalten der Gruppe geht. Also ein Stamm, eine Großfamilie hat das Ziel zu überleben und sie tut alles, um das Ziel zu erreichen. Also sie möchte nicht ausgelöscht werden. Und dabei spielt auch die Ehre eine große Rolle, die es zu bewahren gilt, die es zu beschützen gilt, die es zu verteidigen gilt. Finden wir viele Geschichten, vor allen Dingen im Alten Testament. Die Leitung der Gruppe ist hierarchisch aufgebaut. Das ist klar, wenn ein Feind vor der Tür steht und der wird mich in einem Tag angreifen, dann kann ich nicht groß diskutieren, was machen wir denn jetzt und welche Verteidigungsstrategien können wir wählen. Da muss man schnell handeln. Das hat dann der Leiter zu tun. Also Demokratie ist in einem solchen System nicht sehr praktikabel. Unsere Individualkultur hat sich eben aus Humanismus, Aufklärung und so weiter entwickelt. Und wir haben als Grundlage vor allen Dingen die Einzelperson im Blick. Und wir richten unser Verhalten sehr viel nach dem römischen Recht aus. Was unterscheidet, was ist richtig, was ist falsch? Ist es richtig, ist es unrichtig? Das ist das Kriterium. Und als Ergebnis, wir sind sehr individualistisch geprägt. Also was der Einzelne will, das entscheidet oft. Recht auf Arbeit, Recht auf Leben, Recht auf Gerechtigkeit, Recht auf Recht auf Recht auf und so weiter. So ist unsere Gesellschaft dann geprägt. Als Konsequenz ergibt sich hier die Zusammenfassung. Eine Kollektivkultur hat vor allen Dingen Beziehung, Gruppe und Ereignis auf ihrem Programm. Danach richtet sich das Leben. Wir als Individualkultur haben vor allen Dingen Prinzipien, Aufgaben und die Zeit im Kopf. Und darum, um diese Punkte dreht sich dann unser Leben. Allein diese Gegenüberstellung hat also viele Implikationen, zum Beispiel im Gemeindebau oder auch in der Politik, wie Politik heute gemacht wird. Jetzt habe ich hier ein Beispiel aufgeschrieben, um das nochmal plastisch zu machen. Das habe ich selbst so erlebt. Ein westlicher Lehrer verabredet sich mit einem östlichen Schüler zum Englischunterricht um 9 Uhr. Der Lehrer wartet bis 10 Uhr, doch der Schüler kommt nicht. Um 10.30 Uhr ruft der Lehrer den Schüler an und fragt ihn, wo er denn bleibt. Daraufhin sagt der Schüler, dass er den Termin nicht einhalten konnte, weil sein Bruder ihn anrief und sein Bruder zuerst bei dem Transport einer Waschmaschine helfen musste. Was ist da abgelaufen im Hinblick auf Beziehung, Gruppe, Ereignis bzw. Prinzipien, Aufgaben und Zeitorientierung? An diesem kleinen Beispiel kann man das sehr, sehr klar zeigen. Und es hilft uns auch heute im Leben mit Migranten, das besser zu verstehen. Der westliche Lehrer ist aufgabenorientiert, das heißt um 9 Uhr Englischunterricht auf die Minute. Er ist auf Zeit orientiert, er ist pünktlich, er kommt nicht zu spät. Und das Prinzip ist eben, ich tue einen guten Job und dafür werde ich bezahlt. Der Schüler dagegen ist vor allen Dingen ereignisorientiert, das heißt, der Anruf seines Bruders kam dazwischen. Beziehungsorientiert, die Beziehung zu meinem Bruder ist wichtiger als die Beziehung zu dem Lehrer. Und auch gruppenorientiert, die Familie, meine eigene Familie ist wichtiger als diese Ausländer. Also ganz klar, er geht nicht zu dem Termin. Es ist auch bezeichnet, dass er nicht anruft, weil er weiß schon, das ist nicht ganz okay. Und dann ist die Frage, ob diese Geschichte mit der Waschmaschine überhaupt wahr ist. Es hätte auch was anderes sein können. Auch fürchtet der Schüler, sein Ansehen und seinen Status zu verlieren, wenn er vielleicht die Wahrheit sagt. Und so versucht er, das zu verstecken. Das Ergebnis dieser Geschichte ist, dass für den Schüler das Ansehen seiner Person, sein Gesicht, wichtiger ist als das Prinzip der Wahrheit. Deshalb liebe ich dieses Beispiel, weil das zeigt unser Dilemma. Von der deutschen Kultur her kommt, sagt man immer, Wahrheit ist das höchste Gut. Steht ganz oben, oberstes Prinzip. Alles andere hat sich dem unterzuordnen. In anderen Ländern würde man sagen, nein, stimmt nicht. Beziehung ist das oberste Prinzip. Wahrheit hat sich dem unterzuordnen. Das allein zeigt den Konflikt, in dem wir stehen, auch in der Frage der Integration, der Migration und diesen Dingen. Hier habe ich jetzt nochmal Bilder hineingetan, um das zu veranschaulichen. Also Lebensstil ist das erste Thema. Links ist jetzt blau, die Individualkultur. Ich bin da. Und nach mir kommt mal ich und ich und ich, da kommt erstmal gar nichts. Es ist ein großer Abstand zum Nächsten. Dagegen in der Gruppenkultur, man hält sich die Hände und ich weiß, meine Familie hilft mir sofort. Hier ist es nochmal grafisch veranschaulicht. Das Ego in unserer Kultur ist ganz, ganz groß. Auf der anderen Seite das kleine Ich, was sich der Gruppe unterordnet und das tut, was der Gruppe förderlich ist. Das ist interessant. Partytime kann man sehr schön beobachten. Bei einer Party in Deutschland, die Leute in Einzelgesprächen miteinander, in anderen Kulturen, das habe ich so auch in der Türkei erlebt, man mehr auf dem Dorf. Da bildet man einen Kreis und jeder hört zu und jeder sagt was. Man bekommt mit, was insgesamt gesprochen wird. Das ist also ein schönes Bild für den Unterschied Einzelner gegenüber der Gruppe. Hier auch Kontakte. In der westlichen Kultur habe ich einige Kontakte. aber ich kenne nicht alle. In dieser Gruppenkultur hat quasi jeder mit jedem irgendwie Kontakt und ich bekomme auch ständig mit, was irgendwo läuft. Ich bin sehr gut informiert.
Der Unterschied der Kulturen, Jürgen Friedrich hat ihn herausgearbeitet bei seinem Vortrag auf der AMICO, der Ausländermissionskonferenz, die am vergangenen Wochenende in Hattingen stattfand. Im nächsten Abschnitt seines Referats ging Jürgen Friedrich dann auf die Frage der Empathie ein. Wie kann ich mich in den anderen hineinversetzen?
Seelen schreien nach Frieden, sind erschöpft von Kampf und Leid. Ihnen schlägt nur Hass entgegen, wer hat schon für fremde Zeit? Alle Menschen sind doch Fremde, überall in dieser Welt. Aber Gott gibt jedem Heimat, der ihn liebt und zu ihm hält. Aber Gott gibt jedem Heimat, der ihn liebt und zu ihm hält. Kommst du einmal in die Fremde, weißt du erst, wie es Fremden geht. Soll man dich dort so behandeln, wie es Fremden hier geht. Alle Menschen sind doch Fremde, überall in dieser Welt. Aber Gott gibt jedem Heimat, der ihn liebt und zu ihm hält. Aber Gott gibt jedem Heimat, der ihn liebt und zu ihm hält. Kam auf unsere Erde, lebte als ein Fremder hier. Seine Heimat war im Himmel und er sagte, komm zu mir. Alle Menschen sind doch Fremde, überall in dieser Welt. Aber Gott gibt jedem Heimat, der ihn liebt und zu ihm hält. Aber Gott gibt jedem Heimat, der ihn liebt und zu ihm hält. Manchmal denkst du an dein Ende, fragst dich dann, wo geh ich hin? Ist der Himmel mein Zuhause, ob ich ewig Fremde bin? Alle Menschen sind doch Fremde, überall in dieser Welt. Aber Gott gibt jedem Heimat, der ihn liebt und zu ihm hält. Aber Gott gibt jedem Heimat, der ihn liebt und zu ihm hält.
Wie kann Integration gelingen? Darum geht es heute hier in Miteinander. Sie hören den zweiten Teil eines Vortrages von Jürgen Friedrich aus Frankfurt am Main, den er bei der diesjährigen Ausländermissionskonferenz gehalten hat.
Wichtig ist an dieser Stelle, nochmal klar zu sagen, es gibt nicht ein besser oder ein schlechter. Jede Kultur, jede Verhaltensweise hat seine Berechtigung in sich. Ich kann nicht den anderen niedermachen oder negativ bewerten, nur weil ich das so empfinde. Und das ist also ein Riesenproblem, weil man geht natürlich von sich aus und denkt, ha, wie ich das empfinde, so ist es richtig und der andere empfindet falsch. Das ist eine normale, mehr sündige Reaktion, die wir zeigen. Es ist eigentlich nicht richtig, sondern hier braucht es Empathie, und die Fähigkeit, sich auch mal in die Schuhe, in die Position des anderen hineinzuverdenken und zu sagen, ha, wie empfindet er das? Wie lebt er das von seiner Kultur? Das heißt, die Kunst in der ganzen Sache ist, das Positive in der anderen Kultur zu sehen und sich daran zu erfreuen und das Negative zu verarbeiten, auch zu vergeben und damit dann umgehen zu können. Darum geht es. Ich denke, das ist auch der Schlüssel, der Zugang zu dem ganzen Thema Migration und Integration. Wenn man das positiv sieht, dann kann man auch damit umgehen. Gestern Abend wurde das gesagt, Dirk in seiner Jugendarbeit in Schwelm, als die ausländischen Jugendlichen kamen, gingen die Deutschen. Habt ihr euch gefragt, warum die gehen oder warum die gingen? Meine Antwort war einfach, die anderen waren zu fremd. Wir können damit nicht umgehen. Die Lücke ist zu groß. Und was mir fremd erscheint, macht mir wieder Angst. Was hilft? Man müsste zusammenkommen. Es braucht einen Vermittler, der Brücken baut und den anderen zeigt, ja, das ist gar nicht so schlimm. Es gibt genauso diese menschlichen Dinge bei Ihnen wie bei uns. Und wir können das einfach zusammen bewältigen. Schlimm ist, und das habe ich auch sehr häufig in der Türkei erlebt, man kann in einen Teufelskreis hineinkommen, also in eine Negativspirale, die immer tiefer geht und am Ende hat man wirklich zerstörte Beziehungen oder sogar zerstörte Menschen. Und da braucht es sehr viel Weisheit, um das nicht geschehen zu lassen. Gut, hier noch einige andere Beispiele. Das ist jetzt das mit der Zeit. Das kennt man sehr häufig schon genannt auch worden. Ein Afrikaner hat einmal gesagt, als Westler habt ihr eben die Uhr, wir haben die Zeit. Das ist so bezeichnend. Das war für mich auch immer wieder so entspannend. In einer solchen Kultur hat man nicht diesen Druck und diese Hetze. Und das macht das Leben viel lebenswerter. Der Druck ist etwas vom Zeitverständnis her weggenommen. Man hat Zeit, um über Dinge zu reden. Man kann Dinge wirklich auf den Grund gehen. Es braucht nicht oberflächlich sein. Man kann wirklich sich mit Dingen auseinandersetzen, tief ergründen. Dagegen denken wir oft, Zeit ist Geld, zack, 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 schnelle Lösung. Und dann geht's weiter. Zeit in unserer heutigen Kultur ist ein großes Konfliktpotenzial. Hier noch etwas über unsere amerikanischen Geschwister. Smalltalk, vor allen Dingen in den Südstaaten der USA, ist sehr, sehr wichtig. Es wird so als das soziale Schmiermittel bezeichnet. Die Südstaaten sind ja mehr gruppenorientiert und pflegen das sehr, sehr intensiv. Man trifft sich zu dem Smalltalk, redet miteinander, versucht den anderen zu verstehen und über diese Gespräche lernt man den anderen kennen, kann eine Beziehung aufbauen. Südamerikaner haben sehr viel Zeit für Begrüßungen, Bewunderungen, Höflichkeit, kleine Geschenke. Auch gegenüber Kellnern, Taxifahrern oder Fahrstuhlführern. Das hat mir ein Freund gesagt, dass Südamerikaner dann sehr häufig das auch als ein Test nehmen für Leute aus dem Westen, wie sie sich mit scheinbar niederen Personen umgehen, wie sie sich gegenüber diesen verhalten. Also fertige ich die einfach ab oder bin ich höflich, bin ich freundlich, bin ich respektvoll? Daraufhin kann man eben sich ein Bild auch machen von der Person. Was ist das für ein Charakter? Was ist das für eine Persönlichkeit? Unsere lieben Japaner, ich durfte einmal eine Woche in Japan sein, habe dann das Land besser verstanden. Eine ganz besondere Kultur, die sehr von dem Äußeren geprägt wird. Man nennt das auch eben eine harmonische Schonungskultur oder Schonungskommunikation. Ich trete dem anderen nicht zu nahe. Ich kann ihm nicht direkt sagen, was vor sich geht. Es ist eine Kultur, die hinten herum arbeitet. Keine direkte, sondern eine indirekte Kommunikation. Schweigen ist dort wirklich wie Gold und gibt dann die Möglichkeit, dem anderen eventuell dann zu helfen. Schroffes Nein oder Kritik ist unmöglich. In diesem Bild haben wir jetzt den Konflikt zwischen Beziehung und Prinzipien. Wenn man das jetzt nochmal in den aktuellen Kontext stellt, hier in Deutschland, Migration, Integration, ist das eigentlich das Problem. Die Deutschen, die deutsche Politik, die deutschen Verwaltungsbehörden haben Prinzipien, die sie per Gesetz einhalten müssen. Sie sind dazu verpflichtet vom Gesetzgeber. Die Migranten sind aber beziehungsorientiert und verstehen die Prinzipien und Gesetze oft überhaupt nicht, weil sie die Kultur, die Erziehung, die ganze Geschichte und alles gar nicht verstehen. Und jetzt hat man die Konflikte. Und was dann passiert, sehen wir ja sehr häufig in unserem Alltag oder in dem Leben, das wir dort sehen. Ich möchte hier nur den Punkt 3 herausgreifen. Da heißt es, unsere Gesellschaft ist rational gesteuert, zum Beispiel durch Gesetze. Die Ratio, die Vernunft, die Wahrheit steht ganz oben. Das ist unser oberstes Prinzip. Einhaltung von Gesetzen und alles, was daraus folgt. Und der Einzelne ist auch so geprägt und verpflichtet, das zu befolgen. Dagegen ist eine Kollektivkultur ist emotional geprägt. Der emotionale Tank muss gefüllt sein, sonst brauche ich gar nicht mit dem zu reden. Das wurde auch gestern gesagt von unserer Schwester, die Deutschen sollten mal wieder ein bisschen mehr lächeln. Weil wenn ich jemanden anlächle, hat er sofort ein positives Gefühl und wir können ins Gespräch kommen. Wenn ich dem so angucke, da guckt er weg. Körpersprache, Mimik sind ganz wichtig für Emotionen. Hier möchte ich nur auf einen Punkt eingehen, hier unter 5. Eine Konsequenz der Gruppenkultur ist, die Gruppe ist für mich verantwortlich. Und die DDR war eine Gruppenkultur. Die Konsequenzen daraus, nach 20 Jahren Wiedervereinigung und so weiter, spüren wir noch heute. Die Menschen haben dieses Denken im Kopf, der Staat sorgt für mich und er ist auch verantwortlich. Ich muss mich da nicht groß engagieren, das kommt automatisch. Dagegen ist es in Westdeutschland so, jeder ist seines Glückes Schmied, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Wenn du Probleme hast, dann sagt man, dann bist du selber schuld. Stimmt nicht ganz, aber wenigstens so in der Konsequenz. Auch hier steht es eben dann als Konsequenz Nummer 6, Verursacherprinzip ist ein Rechtsprinzip. Den Schaden, den du verursachst, dafür stehst du gerade. Beispiel, wie oft ist in der Türkei mein Auto zerkratzt worden? Wir waren mal in Urlaub, das Auto stand vor der Tür. Am Ende war ich froh, dass ich mein Nummernschild wieder gefunden habe. Die haben alles, Antenne weg, links weg, tak, 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 war ziemlich demoliert. Die Kinder haben das als Trampolin benutzt. Das sind diese Dinge und sagt man, ja, die Kinder haben was zu spielen, Spielzeug, okay, lass die spielen. Wenn das jetzt ein Auto ist, okay, ist nicht so wichtig. Das ist so ein Beispiel, was den Unterschied einfach zeigt. Man hat nicht dieses strenge Verursacherprinzip. Och, das wird schon werden und so weiter. Dann noch das Drittes, Kommunikation. An dem Punkt ist nochmal festzuhalten, wir Deutschen haben oft ein sehr unempfindliches Wesen, sage ich es mal so. Wir empfinden manchmal nicht, wie ein anderer sich in der Lage, in der entsprechenden Situation fühlt und kommen da oft sehr verletzlich herüber. Es ist nicht unsere Absicht, wir haben eine ganz andere Absicht, aber damit wird oft sehr viel Schaden angerichtet, weil Worte sind Macht und können verletzen, sehr stark verletzen. Deshalb einfach nochmal ein allgemeiner Hinweis, gilt genauso für uns alle, mit Worten ganz, ganz vorsichtig umgehen. Auch unsere Direktheit. Wir kennen einen Menschen 2 Minuten und sagen ihm dann auf den Kopf zu, was mit ihm los ist. Nicht immer sehr hilfreich. Für einen Menschen aus der Kollektivkultur ist eben Höflichkeit und Respekt sehr, sehr wichtig. Gerade auch das Alter. Je älter man in einer Kollektivkultur ist, umso wichtiger, umso größer seine Position.
Im dritten und letzten Teil seines Vortrages über Integration ging Jürgen Friedrich dann auf biblische Grundlagen ein. Kulturelle Hintergründe der biblischen Berichte und Aufgaben für Christen im Blick auf Fremde stehen in den nächsten Minuten im Zentrum.
Sie haben gemerkt, das Thema hat viele Implikationen und ist sehr vielfältig. Ein Thema, was aus dem Ganzen folgt, wollen wir jetzt hier behandeln, das Thema Ethnozentrismus oder auch noch weiter gedacht, vielleicht Heilsgeschichte. Ich möchte das mal so formulieren. Gott hat ja das Volk Israel berufen mit einem bestimmten Auftrag. Das Volk Israel sollte Brückenbauer sein zwischen der Welt und Gott. Als Beispiel, als Vorbild, als Anreiz, damit alle Völker zu dem lebendigen Gott kommen. Heute hat den gleichen Auftrag die Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu soll Salz und Licht sein. Salz heißt, den Hunger erzeugen, den Durst erzeugen nach dem lebendigen Gott. Wie wir untereinander leben, wie wir reden, wie wir uns verhalten, soll ein Anreiz sein, dass Menschen, wenn sie uns beobachten, sagen, wow, also wie der sich jetzt verhalten hat, das ist aber klasse. Also dem möchte ich mal auf den Grund gehen. Das hinterlässt bei mir eine Frage. Wir haben in der Türkei sehr viel Gemeindebau, Gemeindeprinzipien und so weiter durchgeackert, uns damit beschäftigt. Vor einigen Monaten hat mir Gott den Lichtblick gegeben. Und das fing mit der Frage an, die in unserer Gemeinde gestellt wurde, wie können wir als Gemeinde in der Postmoderne noch so leben wie die Urgemeinde in Apostelgeschichte 2? Das war die Fragestellung. Dann habe ich diese ganzen Thematiken, Kultur und so weiter damit verglichen, habe gemeint, das geht ja gar nicht. Das ist ja eine Quadratur des Kreises. Zu unserem Gemeindeleiter habe ich dann gesagt, wir leben in der Postmoderne, wir sind so individualistisch geprägt. Wie können wir Urgemeinde leben, die eine totale Gruppenkultur war? Und die ganze jüdische Kultur war damals eine totale Gruppenkultur. Die hatten das in Fleisch und Blut drin. Für die war das normal, immer zusammen zu sein und Zeit zu verbringen und so weiter. Sowas wie Privatleben gab es eigentlich gar nicht. Wenn wir an Jesus gingen, wann war Jesus alleine? Er ging nachts, wenn die anderen schliefen, raus, verbrachte Zeit mit Gott und morgens beim Frühstück ging es dann wieder los mit den Jüngern. Ethnozentrismus bedeutet die Beurteilung anderer Völker und Kulturen vom Standpunkt der eigenen Kultur und der mit ihr verbundenen Wertmaßstäbe. Es beruht auf natürlichem Stolz des Menschen und erschwert die Integration von Migranten. Also ganz einfach gesagt, wie ich lebe, das ist richtig, wie die anderen leben, das kann nicht richtig sein. Nochmal hier eine Definition von Integration. Das ist die Eingliederung einer Minderheit in einen Staat ohne Aufgabe der eigenen kulturellen Identität, sodass der Staat nicht über die Maßen gehindert, sondern gefördert wird. Integration steht im Gegensatz zu Assimilation, was völlige Anpassung an die Mehrheit im Staat bedeutet. Ethnozentrismus und Integration sind wichtige Themen, auch in der Bibel. Das ist ja auch der Vers, der auf den Armin-Flyern zu finden ist, wo einfach Gott sagt im 3. Mose 19, 34, wie ein Einheimischer unter euch soll auch der Fremde sein, der bei euch wohnt. Du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Weil ihr das Gleiche erlebt habt in der Gefangenschaft, in der Fremde im Ausland, deshalb sollt ihr genauso euch entsprechend verhalten. Eine direkte Folge von dieser Begebenheit. Und hier steht eben eine klare Aufforderung an die Israeliten zur Nächstenliebe, auch des Ausländers, sodass ethnozentrische Einstellungen überwunden werden. Und diese Aufforderung ist anzudoggen an die Bergpredigt, wo einfach Jesus uns sogar zur Feindesliebe auffordert. Jetzt die Frage, was behindert eigentlich Integration? Was macht es so schwer? Wir reden viel von Dialog. Wir reden viel von Toleranz. Wir reden viel von, ja, man muss den anderen verstehen. Was liegt aber tief, tief unten am Grund? Was ist die eigentliche Ursache? Nach biblischer Analyse, nach biblischer Diagnose ist es ganz klar das Böse im Menschen. Das Böse im Menschen hält uns davor zurück, Brücken zu bauen, dem anderen zu helfen, ihm was Gutes zu wollen. Alle Selbsterlösungsversuche, alle Religion führt in die Sackgasse. Das Evangelium von Jesus Christus ist die Lösung unserer Probleme heute und jetzt. Das ist unsere Botschaft. Und ich bin tief, tief davon überzeugt, dass wir als Kinder Gottes in diesem Land diesen Auftrag haben. Lasst uns zusammenstehen, lasst uns zusammenarbeiten, lasst uns Jesus weitergeben in Wort und Tat. Bekehrung und Wiedergeburt, das sind die Schlüssel. Wie Nikodemus, der zu Jesus kam in der Nacht, Schamkultur, hat sich nicht getraut, war vielleicht ein Feigling. Aber die Sehnsucht nach Wahrheit war so groß, dass er trotzdem zu Jesus ging und die Wahrheit wissen wollte. Und er dann die Antwort kam, du musst neu geboren werden. Du kannst dich alleine nicht aus dem Wasser ziehen. Du bist kein Münchhausen. Gott kann aus dir einen Münchhausen machen. Und so gnädig ist Gott, dass er das tut. Wie in Jeremia die Verheißung, wenn ein Mensch Gott von ganzem Herzen suchen wird, wirklich es ihm egal ist, was andere denken, alle anderen Dinge ablegt, sagt, ich will diesen lebendigen Gott finden und ich werde nicht aufhören zu suchen, bis ich am Ziel bin. Wenn ein Mensch dazu bereit ist und es sagt, dann wird Gott handeln. Und diese Konsequenz, diese Leidenschaft, diese Suche, diesen Ernst, das wünsche ich uns, das wünsche ich euch, das wünsche ich auch den Migranten. Weil ohne den lebendigen Gott können wir nicht leben. das ist eine Unmöglichkeit. Gott hat uns gemacht als Geistwesen, als lebendige Seelen. Die Hülle, was wir äußerlich sehen, ist nur, das ist nur was Materielles. Das Eigentliche ist unser Geist, unsere Seele in uns. Das ist das Entscheidende. Und darauf kommt es an. Wenn dann Gottes Geist in unser Leben hineinkommt und uns erlöst, uns befreit, dann bekommt das Leben auf einmal ganz anderen Sinn. Uns geht auf einmal der Horizont auf und wir sehen, ha, Gott hat ja einen Plan, Gott hat ja einen Sinn, Gott hat einen Auftrag, Gott hat eine Berufung, Gott möchte mich gebrauchen, auf irgendeine Art und Weise. Und das ist total für mich begeisternd. Man sieht an dieser Stelle, wie wichtig das Evangelium für die Gesellschaft ist. Liebe Geschwister, das muss man sich nochmal vor Augen führen. Der Staat gibt Millionen Euro aus für Gewaltprävention, Drogenprävention, offene Jugendhäuser, Strafanstalten, Resozialisierung und, und. Ja, warum kommen die Menschen überhaupt dahin? Menschen haben die Leere in sich, müssen ihre Leere betäuben, müssen einen anderen Weg finden und das sind dann die Ergebnisse. Das kostet uns sehr, sehr viel Geld. Allein aus wirtschaftlichen Gründen haben wir eine Verantwortung, das Evangelium weiterzugeben, weil Menschen werden dann gesund und wir sparen Steuergelder. Ist auch dein Geld, dein Geld, dein Geld. Das sollte deutsche Herzen nicht kalt lassen. Deshalb hier zum Schluss einfach die Frage, wie soll ich mich in dieser ganzen Auseinandersetzung verhalten? Was ist auch mein Auftrag? Was kann ich dazu beitragen? Es hängt sehr viel an meiner persönlichen Einstellung. Ich habe letzte Woche ein Seminar gehört über Gehirnforschung und Funktionen, wie man lernen kann und so weiter. Und ist total interessant und faszinierend, was da rauskommt. Ein Ergebnis ist, ein Mensch kann sich bewusst und willentlich verändern, kann Entscheidungen treffen und die durchführen. Wir sind nicht Sklaven unseres Schicksals. Nein, wir Menschen können aufstehen und auch einen anderen Weg gehen unter normalen Umständen. Und das kommt auch bei der Gehirnforschung heraus. Und wir haben eine Verantwortung für unsere Einstellung und wir können unsere Einstellung verändern. Meine eigene und auch die Einstellung von meinen Nachbarn beziehungsweise von Migranten. Als Maßstab sage ich auch meinen Schülern sehr häufig, steht die goldene Regel. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihnen auch. Und der entscheidende Punkt ist, du tust es zuerst. Warte nicht, bis der andere es tut, sondern du tust es zuerst. Weil die Kraft Gottes ist in dir. Du kannst es. Sei mutig. Versuch es. Gott wird dir beistehen. Hier nochmal dann die Zusammenfassung. Es geht um dieses Konfliktfeld zwischen Beziehung, Prinzipien und dem ganzen Umfeld. Sehr komplex. Und im praktischen Alltag müssen wir oft Kompromisse schließen. Aber Grundlage sind Respekt und Höflichkeit. Letzten Endes kann man sagen, die Liebe, die Gott uns schenkt. Denn die Liebe Gottes drängt uns, dass wir das und das tun. Es ist Gott in uns, der uns befähigt, die Kraft gibt, auch die Initiative gibt, es zu tun.